SWR Kultur Hörbuch. Sag mir, was ich bin. Von Yuna Mannion, Folge 12. Es liest Isabella Bartdorf. 27. Ruby, 2018. Der ganze Weg war voller Knospen. Grüne Triebe, ein erstes Sprießen im Licht der Spätnachmittagssonne. Rubys Gesicht brannte von vielen Stunden auf dem Fluss. Der erste Tag wieder auf dem Wasser. Sie hatte noch dieses gute Gefühl im ganzen Körper. Sophie hatte sie nach dem Rudertraining bis zum Postamt gefahren und dort wartete ein Umschlag auf sie. Die Penn hatte zugesagt. Sie wusste nicht, wie sie es dorthin schaffen sollte, aber sie würde einen Weg finden. Clover würde ihr helfen. Philadelphia war zu ihrem Leitstern geworden, als könnte sie, wenn sie nur dorthin zurückkehrte, ein Rätsel lösen, das sie in sich trug. Neben sich sah sie die ersten Blüten des kanadischen Blutwurzes. Kleine Ansammlungen weißer, makelloser Blümchen, wach und aufrecht. Im ersten Highschool-Jahr hatten sie mit Handschuhen bewaffnet, im Biounterricht seine Stängel zerschnitten. Aus der Pflanze blutete ein tiefroter, giftiger Saft heraus. Die Blüte besaß ein Blatt, das eine Art Elternfunktion erfüllte und sich abends, wenn es dunkel wurde, zum Schlafen um die übrigen schloss. Es gab auch einen Begriff dafür, Nyctinastie. Vorn am Weg parkte ein Wagen. Ruby blieb stehen. Angst fuhr ihr in Bauch und Brustkorb. Das Auto war grün. Was würde Lucas tun? Sie ging ein paar Schritte weiter und sah, dass es ein Fahrzeug der Vermont State Police war. Vorsichtig näherte sie sich. Criminal Division stand auf der Tür. Kriminalpolizei. Drinnen saß ein Beamter in Uniform, der das Fenster heruntergelassen hatte. Er sah Ruby, rührte sich aber nicht. Sie bog zum Haus hin ab und blieb wie angewurzelt stehen. Ein ganzes Aufgebot an Wagen blockierte die Einfahrt. Polizei, State Police, weitere Autos und ganz vorne ein paar Vans. Clover. Ruby rannte los, stoppte dann aber gut 100 Meter vor dem Haus. Clover saß auf der Veranda und sah ihr entgegen. Ein Fremder im Anzug kam gerade nach draußen, einen Computer in der Hand. »Moment mal«, rief Ruby. Dann sah sie neben sich eine Bewegung. Lucas. Er saß auf der Rückbank eines dunkelblauen Wagens. Ruby klopfte ans Fenster. Lucas! Er wandte nicht einmal den Kopf zu ihr, blickte einfach starr geradeaus. Wieder und wieder schlug sie an die Scheibe. Schließlich schleuderte sie ihre Schultasche dagegen. Er rührte sich nicht. Ruby wischte mit der Hand über die Scheibe. Es kam ihr vor, als säße er unter Wasser. Auf der Glasoberfläche sah sie die Bäume gespiegelt, den Himmel, sich selbst. Aber ihr Vater war abgetaucht. Er war nur noch ein Schatten, wie ein Fisch, und schien sie gar nicht wahrzunehmen. »Lucas!« brüllte sie. »Dad!« Er vergrub das Gesicht in den Händen. Und sie sah, dass er Handschellen trug. Unten an der Treppe zur Veranda wartete eine Frau und stellte sich vor. Sie war nicht in Uniform, trug aber Einweghandschuhe und etwas, was Rubys Vermutung nach eine schusssichere Weste war. Sie sei Detective, sagte sie, beim Philadelphia Police Department. Ruby zuckte zusammen, als die Frau Philadelphia sagte. Was hatte das denn zu bedeuten? Ruby durfte nicht ins Haus. Sie hatten Durchsuchungsbeschlüsse dabei und waren berechtigt, alles mitzunehmen, was für die Ermittlungen wichtig sein konnte. Was denn für Ermittlungen? Warum sitzt mein Dad da in dem Wagen? Die Kontaktbeamtin wartet bereits auf Sie. Sie wird Ihnen alles erklären. Ruby ließ ihre Schultasche fallen und hockte sich ein Stück von Clovers Stuhl entfernt auf den Boden der Veranda. Clover trug eine grüne Daunenjacke, die eigentlich Lucas gehörte, und eine rosa Mütze. Man hatte ihr eine Decke über die Beine gelegt. Seit sie aus dem Krankenhaus zurück war, fror sie ständig. Ihre Lippen, die immer noch nicht wieder die alte Form hatten, wirkten bläulich. »Clover, was ist passiert?« Clover hielt die gesunde Hand vor den Mund, wie um sich am Sprechen zu hindern, und blickte, wie Lucas, starr geradeaus. Fremde hatten ihr Haus eingenommen, plünderten sämtliche Zimmer. Eine ganze Prozession von Kisten, Aktenordnern, Laptops, Kameras und Elektrogeräten wurde aus der Tür getragen und in Kofferräumen verstaut. Hinter den vielen Wagen kam jemand den Weg herauf, ein blauer Jeans-Overall. Adelaide. Sie kam die Treppe hoch und setzte sich auf den Stuhl neben Clover.
Wann sind Sie gekommen?
Ich war den ganzen Tag in St. Albans, meine Schwester besuchen. Vor 4-5 Stunden. Clovers Stimme war nicht mehr als ein Flüstern.
Okay, es ist soweit, sagte Adelaide.
Sie griff nach Clovers Hand. Ich weiß, wie wahnsinnig schwer das ist.
Was?
Ruby fuhr hoch, aufgescheucht.
Was ist soweit?
Ein Mann trat auf die Veranda, groß, gepflegt.
Tut mir leid, Mrs. Chevalier. Wir hatten gehofft, längst fertig zu sein. Ich weiß, so wollten Sie das nicht.
Er sah zu Ruby hin, und sie wusste, er meinte, dass sie nach Hause gekommen war. Clover hob die Schulter und ließ sie wieder sinken, sagte aber nichts. Jemand rief den Mann zu sich.
Frank?
Ruby wollte schon fragen, woher Clover diesen Mann kannte. Da kam eine Frau zu ihnen, die Kontaktbeamtin der Vermont State Police. Sie erklärte ihnen, sie werde ihnen beistehen. Es sei ein Einsatz über Bundesstaatsgrenzen hinweg.
Sie haben sicher viele Fragen.
Nein, sagte Clover.
Doch,
sagte Ruby und stand auf. Warum sind Sie hier? Warum sitzt mein Vater mit Handschellen da im Wagen? Warum nehmen Sie uns unsere...
Halt!
Ein Uniformierter trug gerade eine Milchkiste mit großen gelben Umschlägen vorbei. Ruby lief ihm die Treppe hinunter nach, mit ausgestrecktem Zeigefinger.
Halt! Stopp, das sind meine!
Die Kontaktbeamtin war ihr nachgekommen und fasste sie am Ellbogen. Sie müssen wieder nach oben kommen und sich auf die Veranda zu ihrer Großmutter setzen.
Das sind Briefe an mich adressiert. Sie sind von meiner Mutter.
Clovers Mund stand jetzt offen. Sie wirkte erschüttert.
Was sagst du da?
Von meiner Mutter. Jetzt starrten sie alle an. Und Ruby wurde mit einem Mal klar, wie unwahrscheinlich das für sie war.
Bitte setzen Sie sich.
Die Kontaktbeamtin deutete auf einen der Stühle. Es ist wichtig, dass Sie verstehen, was ich Ihnen jetzt sage. Sie müssen mir zuhören. Ihr Vater wurde heute festgenommen, wegen des Verdachts einer schweren Straftat. Clover konnte sie nicht ansehen. Adelaide setzte dazu an, etwas zu sagen, ließ es dann aber.
Hat das etwas mit meiner Mutter zu tun? Clover, sag ihnen doch, was du mir erzählt hast. Sag ihnen, dass du dabei warst und weißt, dass er nichts getan hat.
Die Ermittlerin in Weste und Handschuhen trat auf die Veranda. Sie trug eine der Kisten, die unter Lucas Bett gestanden hatten, die mit den Notizbüchern. Jetzt würde Ruby nie erfahren, was sie enthielten. Sie nahmen sie ihr weg. Sonst hatte Adelaide immer so viel zu sagen. Jetzt waren es nur 2 Wörter. Die sagte sie wieder und wieder und hielt dabei Clovers Hand.
Alles gut. Alles gut, alles gut.
Ruby glaubte, ihr Kopf müsse platzen. Sie wollte schreien, sie sollen aufhören. Macht doch jemand, dass sie aufhören. Sie stürmte die Stufen hinunter, aber in der Einfahrt war alles voller Polizei und Menschen, die Kisten trugen. Also drehte sie sich um und rannte über die Wiese zum See. 2 Männer hockten in Lucas' Boot und durchsuchten es. Ruby rannte zurück zu den Schuppen. Die Tür des Geräteschuppens stand offen. Lucas legte Wert darauf, dass sie stets geschlossen war. Ruby machte sie hinter sich zu. Auch hier hatte die Polizei alles durchwühlt. Werkzeugkästen standen weit offen, Samensäcke waren ausgeleert worden, Köderdosen umgekippt. Sogar die Campingausrüstung hatten sie zerpflückt. Das Zelt lag in einem unordentlichen Haufen da. Dabei musste es doch akkurat gefaltet sein. Einen Moment lang hatte Ruby Angst, was passieren würde, wenn Lucas das sah. Dann hatte sie das Gefühl, lachen zu müssen. Vielleicht auch lachen zu sollen. Sie setzte sich auf den Boden, wartete. Was suchten sie bloß? Es war schon dunkel, als draußen die Motoren angelassen wurden. Vor dem staubigen Fenster fuhr der dunkle Wagen, in dem Lucas saß, die Einfahrt hinunter.
gefolgt von einer langen Schlange weiterer Fahrzeuge, deren Scheinwerfer im Dämmerlicht schimmerten. Es war wie die entstellte Version ihrer ersten Erinnerung an den Abschied ihrer Mutter. Ein Autokorso. Die Wange an der Scheibe sah sie den sich entfernenden Wagen nach. Adelaide und Clover saßen in der Küche. Vor ihnen standen Kaffeebecher. Ruby wusste nicht mehr, wem sie noch trauen sollte. Die beiden hatten irgendwas getan. Zögernd blieb sie in der Tür stehen. »Setz dich doch, Ruby«, das sagte Adelaide. »Nein.« »Ruby, ich finde, du solltest deiner Großmutter erst mal zuhören. Hör dir an, was Clover zu sagen hat.« »Ruby.« Clovers neue Schlaganfallstimme zog ihren Namen in die Länge. »Nein.« Adelaide stand auf. »Es geht hier nicht bloß um dich. Oder Lucas.« In ihrer Stimme lag jetzt eine Schärfe. »Deine Großmutter ist durch die Hölle gegangen.« Und jetzt versucht sie, das Richtige zu tun, bevor sie... Adelaide brach ab, verschränkte die Arme. Sie war aufgewühlt. Sie hat das für dich getan. Ruby drängte sich an ihr vorbei und ging nach oben. Die Tür zu Lucas Zimmer stand sperrangelweit offen. Das war überhaupt nicht mehr ihr Haus. Alles war weg. Die Regale waren leer. Sogar seine Matratze hatten sie aufgeschlitzt. An mehreren Stellen war die Füllung herausgezogen worden. Explosionen aus Weiß dort, wo die Schnitte gesetzt worden waren. Türknauf und Schloss fehlten. Die Polizei war auch in ihrem Zimmer gewesen, hatte ihre Schubladen durchwühlt, die Matratze an die Wand gestellt. Ruby legte sie wieder zurück auf das Bettgestell und sah, dass sie ebenfalls aufgeschnitten worden war. 4 diagonale Schnitte. Der Schaumstoff schaute heraus. Sie drehte die Matratze um und holte ein Betttuch aus dem Schrank im Flur. Auch dort waren sie gewesen. Ruby zog das Betttuch über die Matratze. Sie wollte nicht schlafen, wo deren plündernde Hände gewesen waren. Im Schrank in ihrem Zimmer lagen ihre alten Schulhefte und Bücher, immer noch gestapelt in einer Ecke. Darunter auch die Notizbücher mit den Erinnerungsspielen. Unangetastet. Ruby legte sich auf das Betttuch, zog sich die Decke über. Aber ihr wurde trotzdem nicht warm. Sie stand wieder auf, zog Mütze, Schal und einen dicken Bademantel an und kroch unter die Decke zurück. Die Kälte war ihr bis ins Mark gedrungen. Die ganze Nacht lag sie so da, ohne sich zu rühren, während ihre Gedanken rasten. Um 7:30 piepste ihr Telefon. »Ruby, hier ist Suzanne Myers, die Anwältin deines Vaters. Ich schreibe dir in seinem Namen. Kannst du telefonieren?« Ruby setzte sich auf, schrieb zurück, ja. Sie schaltete den Klingelton aus, behielt das Telefon in der Hand, wartete. »Hallo?« Suzanne sagte ihr, sie habe nicht viel Zeit, wolle ihr aber sagen, dass Lucas nach Philadelphia gebracht worden sei und wolle, dass Ruby sofort komme. »Dein Vater sagt, du weißt, wo er den Zweitschlüssel für den Pickup versteckt hat?« Seinen Autoschlüssel hat die Polizei mitgenommen. In der Kassette ist auch Geld. Nimm es. Du brauchst es, um Benzin und Essen zu bezahlen. Und noch was, Ruby. Dein Vater meint, es wäre ihm lieber, wenn du nicht mit deiner Großmutter und ihrer Freundin sprichst. Komm einfach nach Philadelphia. Dann erklärt er dir alles. Suzanne hatte ein Zimmer für sie reserviert. In einem Hotel im Zentrum, ganz in Lucas Nähe. Dort würde sie Ruby nach ihrer Ankunft treffen. Abgesehen von den Fahrten zu den Ruderwettkämpfen war Ruby noch nie verreist und wusste nicht recht, was sie einpacken sollte. Sie gab sich Mühe, möglichst leise zu sein. Die Zahnbürste. Sie griff auch nach der Zahnpasta. Geschah Clover ganz recht, wenn sie keine mehr hatte. Dann schämte sie sich und legte die Tube wieder zurück. Sie würde sich einfach eine neue kaufen, wenn sie dort ankam, wo sie hinfuhr. Shampoo, Haarbürste, Schlafanzug, Kleider zum Wechseln, Ladekabel. Ruby steckte alles in einen Rucksack. Sie griff nach ihrer Schultasche, stellte sie dann aber leise wieder hin. Was brachte das? Auf dem Sofa im Wohnzimmer lag Adelaide und schlief. Ruby schlich auf Zehenspitzen an ihr vorbei nach draußen und hinunter zum See. Vor der Rotbuche blieb sie stehen. In ein Baumloch zum See hin hatte Lukas eine kleine Schließkassette eingebaut. Niemand würde je auf die Idee kommen, dort zu suchen. Ruby stellte die Kombination am Zahlenschloss ein und öffnete die Kassette. Mehrere Schlüssel lagen darin und ein Klarsichtbeutel mit Bargeld. Sie nahm alles an sich, steckte es ins vorderste Fach ihres Rucksacks und ging zum Haus zurück, wo der Pickup stand. Sie schloss ihn auf, setzte sich ans Steuer und ließ ihn an. Als sie losfuhr, sah sie im Rückspiegel Adelaide auf der Veranda stehen. Ruby ging über den Marmorboden, am künstlichen Wasserfall vorbei, zur Rezeption. Es müsste ein Zimmer für Ruby Chevalier reserviert sein. Ruby? Gleich neben ihr war eine blonde Frau aufgetaucht. Ich bin Suzanne. Ich habe dich schon eingecheckt. Dein Zimmer ist auch bereits fertig. Meine Assistentin Carlotta und ich sitzen gleich da drüben. Sie deutete auf eine Sitzgruppe aus dicken Polstersesseln. Davor ein kleiner Tisch, auf dem zwei kleine Flaschen Mineralwasser standen. Eine Frau mit knallrotem Lippenstift arbeitete an einem Laptop. Die Anklageerhebung gegen deinen Vater ist gleich morgen früh. Wir müssen uns also an die Arbeit machen. Ruby hatte die Nacht nicht geschlafen und gerade eine 7-stündige Fahrt über teilweise 8-spurige Highways hinter sich. Okay. Sie hatte keine Ahnung, was eine Anklageerhebung sein sollte. Die beiden Frauen redeten über die Gegenseite. Welche Gegenseite? Fragte Ruby. Was heißt denn das? Nun, die Familie deiner Mutter natürlich. Deine Tante. Suzanne schwieg kurz. Und vermutlich auch deine Großmutter und ihre Freundin. Ich kenne meine Tante nicht. Ich kenne niemanden aus der Familie meiner Mutter. Aber meine Großmutter? Mit der lebe ich zusammen. Sie ist doch keine Gegenseite. Nur bis zur Anklageerhebung. Sonst natürlich nicht. Sie wollten, dass sie mit niemandem sprach, bis sie vor Gericht ausgesagt hatte. Das sei extrem wichtig. Wenn Ruby morgen etwas über ihren Vater erzähle, könne ihm das sehr helfen. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie ihn verhaftet haben. Wie können sie denn beweisen, dass meine Mutter tot ist? Wie können sie ihn anklagen, wenn sie einfach nur vermisst wird? Suzanne, die gerade ihr Mineralwasser zum Mund führen wollte, hielt auf halbem Weg inne. Sie stellte das Fläschchen ab, setzte an, hielt dann erneut inne, strich sich den Rock glatt und beugte sich vor. Ruby, es tut mir wirklich leid, dir das sagen zu müssen, aber deine Mutter ist schon lange nicht mehr am Leben. Man hat ihren Leichnam gefunden, vor ein paar Wochen. Sie wurde zweifelsfrei identifiziert. Es steht völlig außer Frage, dass sie es ist. Sie ist schon seit geraumer Zeit tot, seit sie dich verlassen hat. Ruby spürte, wie ihr alle Luft aus dem Brustkorb gepresst wurde, als steckte sie in einer Schraubzwinge. Die ganze Lobby schwankte. Was? Sie musste sich mit beiden Händen am Tisch festhalten, um nicht umzukippen. Es tut mir leid, sagte Suzanne. Aber mir wurden doch Briefe geschickt. Die beiden Frauen wechselten einen Blick. Vielleicht kamen die ja von jemand anderem und dein Vater hat nur versucht, dich zu schützen. Und Ruby wusste plötzlich mit großer Sicherheit, hatte es vielleicht tief drin die ganze Zeit gewusst, dass wirklich jemand anders ihr all die Jahre die Päckchen geschickt hatte. Die Person, auf die Lukas so zornig war. Diese übergriffige Schlampe. Ihre Tante. Nessa. Suzanne sprach bereits weiter. Wir glauben, dass deine Mutter aus freien Stücken fortgegangen ist, dass ihr Tod ein tragischer Unfall war und dein Vater unschuldig ist. Ruby nickte. Sie versuchte, das alles zu verarbeiten. Ihre Mutter war tot. Dabei hatte sie sie doch all die Jahre gespürt. Die Worte, die Ruby in dem Tagebuch gelesen hatte, stammten von ihr. Lukas hatte Sachen zertrümmert. Ihre Mutter war grün und blau. Vielleicht war Lukas es doch gewesen. Von jetzt an bis zur Anklageerhebung darfst du niemanden anrufen und auch nicht ans Telefon gehen. Außer wenn ich es bin oder Carlotta, sagte Suzanne. Das Beste wird sein, wir bleiben heute Abend schön auf unserem Zimmer, sagte Carlotta. Ihre Art zu sprechen regte Ruby auf. Wir? Carlotta kommt nachher noch mit einem Outfit vorbei.
Kleider, meinen Sie?
Ja. Und Schuhe.
Carlotta musterte Rubys Füße.
Welche Schuhgröße hast du?
40. Aber ich habe Kleider dabei, sagte sie zu Suzanne. Es gibt für solche Anlässe so eine Art Uniform.
Kein Fernsehen, keine Zeitungen. In Fällen wie diesem wird der Prozess gern mal in den Medien geführt, über Lügen und Übertreibungen. Und es ist ganz entscheidend, dass wir das einfach ignorieren.
Carlotta schon wieder mit ihrem Wir.
Sie wollten nicht, dass Ruby Nachrichten schaute oder mit jemandem redete. Selbst jetzt behielt Lucas noch die Kontrolle über das, was sie wusste.
Suzanne reichte Ruby eine Tüte.
Ein tragbarer DVD-Player und ein paar Filme für heute Abend, weil du keinen Fernsehempfang auf dem Zimmer hast.
Ruby schaute in die Tüte.
Echt jetzt? Sagte sie, als sie die Filme durchsah. Da hatten sie ihr gerade mitgeteilt, dass ihre Mutter tot war, und dann gaben sie ihr eine Tüte voll romantischer Komödien.
Suzanne wirkte peinlich berührt, behielt sich aber trotzdem in der Gewalt.
Sie hatten ein paar Vorschläge notiert, was Ruby sagen könnte.
Suzanne schob ihr das Blatt über den Tisch.
Du musst dich heute Abend vorbereiten, damit deine Aussage authentisch klingt und von Herzen kommt.
Ruby las, was auf dem Blatt stand. Versuch nach Möglichkeit nicht zu weinen. Schau deinen Vater so oft wie möglich an, wenn du im Zeugenstand bist. Erzähl dem Richter, was für ein guter Vater er immer war. Du kannst eigene Beispiele anführen. Erzähl, dass du ihn brauchst, dass du noch zur Schule gehst.
Mach dem Richter klar, dass du noch zu klein warst, um dich an deine Mutter zu erinnern, bevor sie fortgegangen ist. Mach ihm klar, dass dein Vater für dich der einzige Elternteil ist, den du jemals hattest.
Es könnte sinnvoll sein, ein bisschen zu üben, sagte Carlotta.
Vergiss auf keinen Fall, ihn anzuschauen, sagte Suzanne.
Dein Vater sagt, du bist sehr intelligent.
Carlotta sagte wirklich immer genau das Falsche. Ruby konnte sie nicht leiden.
Im Moment bist du alles, was dein Vater noch hat, sagte Suzanne.
Und Ruby spürte ein Krampfen in der Brust, denn genau so war es wohl.
Zusammengerollt lag sie auf dem Hotelbett und hielt ihre Knie umschlungen. Sie wollte nur noch schlafen, dabei war es erst später Nachmittag. Sie wollte Sophies Stimme hören und Lola und die Schwestern im Hintergrund. Sie wollte Natalie anrufen und sagen, mit den Erinnerungsspielen ist es jetzt vorbei, die Suche hat ein Ende, sie ist tot. Wir haben versagt.
Sie schaltete ihr Telefon ein und wünschte sich, eine von beiden anrufen zu können, Sophie oder Natalie. Und ihr zu sagen, meine Mutter ist tot. Hilf mir. Sag mir, was ich empfinden soll.
Aber das durfte sie ja nicht. Dein Vater braucht dich, hatte Suzanne gesagt.
Sie sehnte sich nach ihren Freundinnen und konnte doch nicht mit ihnen reden. Keine von beiden hatte Lucas je gemocht.
Carlotta hielt ihr ein scheußliches Blümchenkleid hin, das über den Knien endete. Ruby setzte sich entgeistert auf das Bett. Das war ein Kleid für ein Kind, für eine schmächtige 12-Jährige, aber doch nicht für eine 1,78 große 18-Jährige mit erheblicher Muskelmasse.
»Haben Sie sich mal meine Oberschenkel angeschaut?« Ruby klopfte auf ihre Beine.
»Das Kleid reicht mir nicht mal bis zu den Knien. Es ist viel zu kurz.«
Carlotta merkte, dass sie einen Fehler gemacht hatte.
»Zeig mir mal, was du dabei hast«, sagte sie. »Also, zieh es für mich an.«
Ruby hatte einen knielangen gemusterten Rock und eine cremefarbene Bluse eingepackt. Carlotta schüttelte nur den Kopf, als sie damit aus dem Bad kam.
»Du siehst aus, als hättest du gerade deine Kinder bei der Tagesmutter abgegeben und wärst auf dem Weg ins Büro. Außerdem bist du so, naja, muskulös.«
»Ich kann mich leider nicht bis morgen in ein kleines Mädchen verwandeln, falls Sie das meinen.«
»Kein Make-up«, sagte Carlotta. »Und keinen Schmuck.«
Auf einem kleinen Beistelltisch im Hotelzimmer lagen See Philadelphia und noch ein paar andere Tourismusbroschüren. Ruby setzte sich in den Sessel und blätterte sie durch. Die Liberty Bell, die zur ersten Verlesung der Unabhängigkeitserklärung geläutet worden war. Die Love-Skulptur, das Betsy Ross House, das Art Museum. und dann ein Bild, das sie wiedererkannte. Eine Häuserreihe am Flussufer, deren Umrisse mit Lichtern nachgezeichnet wurden. Die kannte sie. Häuser an einem Fluss, die leuchteten. Boathouse Row stand unter dem Foto. Das hatte sie gemocht. Da war sie gern mit ihrer Mutter gewesen. Sie griff nach ihrer Handtasche und ging nach unten, auf die Straße hinaus. Dort war gerade ein Paar aus einem Taxi gestiegen und Ruby zeigte dem Fahrer das Foto. »Können Sie mich dahin bringen? Können wir dran vorbeifahren?« Sie fuhren immer im Kreis herum. Ruby hatte das Fenster heruntergelassen, schaute und machte Fotos. Bei der vierten Rundfahrt sagte der Fahrer, er werde anhalten. Ruby stellte sich an die Brüstung und betrachtete die kleinen, leuchtenden Häuser am anderen Ufer, die ihre Tante für sie auf das Päckchen gemalt hatte. Damals, als sie in der vierten Klasse gewesen war. Um ihr zu helfen, sich zu erinnern. Das musste sie jemandem erzählen. Nicht Natalie, nicht Sophie. Sie rief Tim an. Meine Güte, Ruby. Als sie seine Stimme hörte, brach sie in Tränen aus. Sie ist tot, Tim. Meine Mutter ist tot. Ich weiß. Es tut mir so leid. Ich habe es eben in den Nachrichten gesehen. Sie war 30. Sie ist nur 30 Jahre alt geworden. Ich weiß. Das ist so traurig. Hinter sich hörte sie den Verkehrslärm von der Schnellstraße. Vor ihr spiegelten sich die Lichter der Bootshäuser auf der schwarzen Wasseroberfläche. Ein leichter Wind wehte. »Ich kann mich erinnern, wie sie sich angefühlt hat«, sagte Ruby. »28, Nessa, 2018. An der Ecke Broad Street, Spruce Street blieb sie stehen. Direkt vor ihr war die City Hall, der Turm blendend weiß, die Bronzestatue William Penns von der Morgensonne und dem blauen, klaren Himmel wie vergrößert. Wenn Nessas Vater früher in die Stadt gekommen war, hatte er immer eine Bemerkung über Penns Hut gemacht, dass es sich seit jeher wie von selbst verstanden habe, kein Gebäude höher zu bauen als dessen Krempe, und dass seit der Errichtung des One Liberty Places, des ersten Wolkenkratzers, der Penns Hut deutlich überragte, ein Fluch auf sämtlichen Teams von Philadelphia liege. Jedes Mal erzählte er das. An dem Abend, als die Phillies die World Series im Baseball gewonnen hatten, hätte Nessa ihn am liebsten angerufen und ihm erzählt, der Bann ist gebrochen. Die Bauarbeiter, die das neue Comcast-Gebäude errichteten, hatten an der obersten Strebe eine Miniaturnachbildung der Statue befestigt, sodass Penns Hutkrempe wieder zum höchsten Punkt der Stadt wurde. Danach gewannen die Eagles den Super Bowl. Wenn ihr Vater das noch erlebt hätte. Die Uhr an der City Hall unter dem schwarzen Adler zeigte 8:30. Nessa war schon früh zu Fuß nach Center City gekommen, um nichts zu verpassen, und dann ziellos herumgestreift. Jetzt war es soweit. Sie strich sich den Rock glatt, atmete tief durch und kehrte um. Vor dem Criminal Justice Center an der Filbert Street wartete Frank auf sie. Als er sie sah, streckte er ihr einen Kaffee entgegen. »Flat White?« »Danke.« »Ist Ihr Bruder nicht mitgekommen?« »Er will bis zum eigentlichen Prozess warten. Es ist nicht leicht für ihn, sich freizunehmen. Und Sie kennen ja Joey. Er kommt mit der ganzen Sache schlecht klar.« Frank nickte. Sie tranken ihren Kaffee draußen. Einer der ermittelnden Beamten nahm Frank ein paar Minuten beiseite. Um sie herum hatten sich inzwischen mehrere Grüppchen versammelt, die plauderten und rauchten. »Alles klar?« fragte Frank, als er wiederkam. »So klar, wie es eben geht.« Sie unterschrieben auf der Besucherliste und durchquerten die Sicherheitsschleuse. Frank lachte mit dem Sicherheitsbeamten über einen gemeinsamen Bekannten. Nessa sah sich um, überwach und auf der Hut. Frank bemerkte es. »Sie werden ihn nicht sehen, bis der Fall dran ist und er hereingeführt wird. Er ist in einem anderen Gebäudetrakt in Gewahrsam. Sie werden ihn ausschließlich im Gerichtssaal zu Gesicht bekommen.« Sie gingen durch den Flur, vorbei an mächtigen Säulen, eine Andeutung klassizistischer Grandezza, die von den abgehängten Decken und den Neonröhren gemindert wurde. Nessa hielt nach einem Kind Ausschau, obwohl sie wusste, dass Ruby längst ein Teenager war, eine junge Frau, und sie Nessa gar nicht mehr kennen würde. Vor den Aufzügen blieben sie stehen und warteten. Eine größere Gruppe ging vorbei, dicht beieinander, alle mit gelben Schildchen am Aufschlag.
»Die Geschworenen haben ihren eigenen Aufzug«, sagte Frank.
Sie bewegten sich praktisch synchron, wie der Chor aus einer griechischen Tragödie, und hielten den Blick gesenkt, wagten nicht, jemanden anzusehen.
»Sind das vielleicht unsere?«
»Nein. Bei Vorverhandlungen gibt es keine Geschworenen. Sie werden abgeschottet, weil sie weder zu den Klägern noch zu den Zeugen der Verteidigung oder den Angehörigen Kontakt haben dürfen. Wobei sie natürlich nicht komplett ferngehalten werden, wenn man das Recht bedenkt.« Frank sprach leiser.
»Sie können ja gemeinsam mit den Zeuginnen und Zeugen und den Angehörigen das Gebäude verlassen, stehen mit ihnen an der Ampel, sitzen zufällig in derselben U-Bahn, steigen an derselben Haltestelle aus, stehen nebeneinander auf dem Parkplatz. Da kann alles Mögliche passieren.«
»Sind Sie hier?« Frank zögerte, drückte erneut den Knopf, um den Aufzug zu rufen. »Von Clover haben wir eine eidesstattliche Aussage. Sie ist krank und der Reise nicht gewachsen. Aber was sollte sie hier auch wollen? Aber Ruby steht auf der Liste der Verteidigung. Als einzige Zeugin. Wir legen nur verfahrenstechnische Beweise vor. Medizinische Berichte, Anruflisten, ballistische Ergebnisse und so weiter. Das heute ist eine reine Formsache, bei der der Richter entscheidet, ob Anklage erhoben wird oder nicht. Und ob Lucas auf Kaution freikommt. Dass sie Ruby aufrufen, ist ein Ablenkungsmanöver. Seine Anwältin will sie hier haben, damit der Richter sie sieht und um ein ganz bestimmtes Bild von Lucas als Vater zu präsentieren. Aber sie brauchen sich wirklich nicht zu beunruhigen. Er ist hier in einem anderen Bundesstaat. Da wird es keine Kaution geben.«
14 Jahre lang hatte Nessa sich mehr als alles andere gewünscht, Ruby zu sehen. Ein verzweifeltes, tiefsitzendes Bedürfnis, ihren kleinen Körper im Arm zu halten, sich dadurch zu versichern, dass es Dina gegeben hatte. Sie beide, ihre Mutter, ihre Vergangenheit. Alles. Ruby war für Nessa alles geworden. Aber jetzt wusste sie plötzlich nicht mehr, ob sie es verkraften würde. Sie hatte mindestens so viel Angst davor, Ruby nicht wiederzusehen, wie davor, sie wiederzusehen und feststellen zu müssen, dass der Graben längst zu tief war. Der Aufzug kam, sie stiegen ein und alles schwieg, sobald sich die Türen schlossen. Als sie im 4. Stock ausstiegen, sagte Frank: »Schon komisch, dass sie den Geschworenen ihren eigenen Aufzug geben, aber die Angehörigen der Opfer und die der Angeklagten nicht voneinander trennen.«
Nessa hörte ihm nur mit halbem Ohr zu. Ruby würde hier sein. Für ihn. Auf seiner Seite. Am liebsten hätte sie laut gerufen: »Sie ist doch auf unserer Seite. Sie gehört zu uns.« All die Ungerechtigkeit daran verengte ihr die Brust. Und tief drinnen wusste sie, dass Ruby längst nur noch sich selbst gehörte. Es war zu spät. Sie hatten alles verpasst.
»Da sind wir.«
Frank fasste sie am Ellbogen, um sie am Ende des Ganges nach links zu steuern. Sie hatte zunehmend das Gefühl, keine Luft mehr zu kriegen, wenn sie bloß die Xanax für alle Fälle genommen hätte, die in ihrem Portemonnaie steckte. Sie hatte so lange gewartet.
»Bereit?« fragte er.
»Ja.« Frank ging als erster hinein. Reihen von Bänken zu beiden Seiten eines Mittelgangs, dann eine Plexiglasscheibe und dahinter das Gericht. Frank führte sie auf einen Platz ganz vorne.
»Das ist ein bisschen wie auf einer Hochzeit. Rechts die Anklage, links die Verteidigung. Sie wissen schon, die Familie der Braut, die Familie des Bräutigams.«
Sie setzten sich. Die Holzbänke erinnerten Nessa tatsächlich an Kirchenbänke. Drei Uniformierte hatten sich um einen kleinen, dünnen Mann mit Hornbrille geschart. Er las in einer Akte, die aufgeschlagen vor ihm auf dem Tisch lag. Der Bezirksstaatsanwalt. Nessa hatte ihn schon vor ein paar Tagen kurz kennengelernt. Er sah aus wie ein Student. Da vorne, zwischen lauter erwachsenen Männern, wirkte er noch viel jünger. Die Richterbank war leer. Dahinter stand ein bewaffneter Gerichtsdiener vor einer Tür. Links blätterte eine Frau Mitte 40, blonder Bob und taubenblaues Kostüm, alles betont und sanft zurückgenommen wie Grace Kelly in einem Hitchcock-Film, in ihren Unterlagen. Das musste Lucas' Anwältin sein.
In den Bankreihen hinter ihr saß nur eine Person. Eine Frau, Ende 20 vielleicht, die mit einem Textmarker ein Dokument bearbeitete. Knallrotes Kostüm, die dunklen Haare streng zurückgekämmt und zum steifen Knoten gesteckt. Powerdressing. Sie drehte sich um und sah Nessa direkt an. Der dick aufgetragene Lippenstift passte genau zur Farbe ihres Kostüms. Nessa spürte, dass diese Frau bereits wusste, wer sie war. Sie setzte probehalber ihren verächtlichen Gesichtsausdruck auf, falls die andere noch einmal rüberschauen würde. Frank beugte sich zu ihr und deutete mit dem Kinn hinüber.
»Das ist die Assistentin der Verteidigerin.«
Lucas hatte sich also ein Team aus zwei Frauen engagiert. Er hatte zwei mutmaßlich intelligente Frauen dazu gebracht, ihm beizustehen und ihn zu verteidigen. Wie kriegten Männer wie er das bloß hin? Am liebsten hätte Nessa der jungen Frau einen Faustschlag auf den knallroten Lippenstiftmund verpasst und sie angebrüllt: Wach verdammt nochmal auf und mach's besser. Wieder warf sie einen unauffälligen Blick nach hinten, um zu sehen, ob Ruby angekommen war. Alles leer. Sie warteten. Dann wurde der Fall aufgerufen. Die Tür hinter der Richterbank öffnete sich. Es war eine Richterin. Sie standen auf, setzten sich wieder. Frank hatte gesagt, wenn sie diese Richterin bekämen, wären sie auf der sicheren Seite. Der Fall Commonwealth of Pennsylvania gegen Lucas Chevalier wurde verlesen. Die Verteidigerin schaute hinter sich, zu den Sitzreihen, und Nessa sah, wie die Frau mit dem roten Lippenstift sich ebenfalls umdrehte. Hielten sie nach Ruby Ausschau? Die Vorgangsnummer wurde verlesen. Wo war Lucas? Nessa blickte starr auf die geschlossene Tür vor ihnen, wo der Gerichtsdiener stand. Aber dann trat am Rand ihres Sichtfelds ein Polizist in Uniform aus einem Durchgang an der Seite des Gerichtssaals, dort, wo die Verteidigung saß. Und ihm folgte Lucas, in Handschellen. Sie hatte ihn 14 Jahre nicht gesehen, hatte vergessen, wie viel Autorität und Beherrschtheit er ausstrahlen konnte. Das tat er noch immer. Dina hatte erzählt, das habe sie so angezogen. Am Anfang hatten sie sie sogar noch aufgezogen mit ihrem supermaskulinen Alphamann, dieser Jäger aus Vermont-Pose. Er war kaum gealtert, vielleicht ein wenig grauer an den Schläfen. Weißes Oberhemd, unter dem grauen Kaschmirpullover die Andeutung einer hellblauen Krawatte. Schmale Anzughose, kein Jackett. Vielleicht machte er ja einen noch besseren Eindruck, gerade weil er kein Jackett trug. Ob die Frau in Taubenblau die Entscheidung für ihn getroffen, die Kleider für ihn ausgesucht hatte? Oder vielleicht Mathilde? Jedenfalls wirkte er wie einem Brooks Brothers Katalog entsprungen. Er war besser gekleidet als der Staatsanwalt und sah nicht aus wie 52. Gepflegt und sonnengebräunt, der typische Naturbursche. Da stand er, wenige Meter entfernt, in Handschellen und trotzdem vorzeigbar. Haltung und Erscheinung sorgsam gestaltet. Wie ruhig und gelassen er scheinen konnte, wenn er musste. Als wäre das alles nur ein Irrtum. Als gehörte er gar nicht hierher. Nessa wollte ihm das Gesicht zerkratzen, ihm den Schädel einschlagen, die Gewalt ihres Zorns an seinem Körper austoben, spüren, wie er nachgab. Im Hintergrund waren die einleitenden Worte des Staatsanwalts zu hören. Sie bekam nichts davon mit. Sie ließ keinen Blick von Lucas. Im Zeugenstand hörte er sich die Vorwürfe an, die gegen ihn erhoben wurden. Seine Miene, die Haltung, die Hände, der ganze Körper, undurchschaubar. Nessa schwor sich, ihn niederzustarren, falls sein Blick ihrem begegnen sollte. Aber das geschah nicht. Er richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf die Richterin und den Staatsanwalt, während beide sprachen, blickte nirgendwo sonst hin. Nessa gestattete sich einen weiteren raschen Blick über die Schulter. Leere Bänke auf der Seite der Verteidigung. Ihr Bein hatte zu zittern begonnen. Sie drückte beide Hände auf ihre Knie. Die Fragen des Staatsanwalts klangen hell und blechern, verglichen mit Lucas Antworten. Er sprach klar und deutlich, warf hin und wieder einen Blick zu seiner Verteidigerin an ihrem Tisch. Die nickte oder schüttelte den Kopf. Das intime, wortlose Einvernehmen zwischen den beiden verursachte Nessa Übelkeit.
Die blonde Anwältin gab ihrer Assistentin das Zeichen, einen Anruf zu tätigen. Dezent, aber Nessa fiel es trotzdem auf, eine ans Ohr gehobene Hand. Nessa sah, wie auf der anderen Seite des Ganges eine rasche Textnachricht verschickt wurde. Die Anklage hatte geendet. Die Assistentin stand auf und verschwand durch die Sitzreihen. Nessa hörte, wie die Tür geöffnet wurde. Vielleicht wartete Ruby ja draußen auf dem Gang. Jetzt erhob sich die Verteidigerin, um Lucas zu befragen. Noch einmal wiederholte sie alles, was bereits gesagt worden war. Versuchte die Anwältin Zeit zu schinden? Die Tür hinter den Bankreihen öffnete sich knarrend. Schritte waren zu hören. War Ruby hinter ihr? Nessa hielt den Atem an, ließ Lucas nicht aus den Augen. Sein Blick wanderte an seiner Anwältin vorbei, vorbei an Nessa, zur Tür. Und sie sah etwas nie Dagewesenes. Einen Riss. Er senkte den Blick. Schluckte. Nessa spürte förmlich, wie sein Herz kurz aussetzte. Ruby war nicht gekommen. Die Fragen, die eigentlich keine Fragen waren, endeten. Lucas wurde zum Tisch der Verteidigung geführt und durfte sich setzen. Die Richterin fragte, ob die Zeugin der Verteidigung anwesend sei. Die Anwältin im blauen Kostüm bat darum, zum Richtertisch vortreten zu dürfen. Eine Entlassung auf Kaution wurde abgewiesen. Es würde Anklage erhoben werden. Nessa sah zu, wie Lucas wieder durch die Tür verschwand, gefolgt von dem uniformierten Polizisten. Sie ließ den Kopf in die Hände sinken. An dem Abend, als sie ihm zum ersten Mal begegnet war, hatte sie ihn gefragt, ob ihm das Wort Palimpsest etwas sage. Er kannte es vom Programmieren. Man benutzt es, um eine gespeicherte Erinnerung auszulöschen und neu zu überschreiben, hatte er gesagt. Aber Nessa verstand es genau umgekehrt. Als die Unmöglichkeit, auch nur irgendetwas auszulöschen, was einmal dagewesen war. Als Beharren, als Weigerung zu verschwinden. Ob es sich nun um die Spuren eines anderen Textes handelte, um eine Ruine oder eine Erinnerung. Erleichterung flutete ihren ganzen Körper. Ruby war nicht in den Zeugenstand getreten, hatte nicht versucht, Dinas Geschichte zu überschreiben und auch nicht das, was ihr passiert war. Frank stieß sie leicht an. Der Gerichtssaal musste für die nächste Verhandlung vorbereitet werden. Sie standen auf und drehten sich um. Direkt hinter Nessa, ein paar Reihen weiter, saß Molly. Und neben ihr Ronan. Sie waren da.
Ruby, 2018. Sie hatte zwei Nächte nicht geschlafen. Und die dunkle Straße und die Wälder ringsum warfen ihr Schemen und Schatten in den Weg, denen sie entweder auswich oder durch die sie einfach hindurchfuhr. Bäume verwandelten sich in diffuse Tänzer, um sich gleich darauf unter ihren Scheinwerfern in nichts aufzulösen. Ihre Augen brannten. Die Zeugenaussage, die sie hätte machen sollen, lief auf der ganzen Rückfahrt in Dauerschleife in ihrem Kopf. Sie sah alles wie durch das Fischauge eines Türspions, sich selbst im Vordergrund, grotesk in die Länge gezogen, dahinter das Panorama des Gerichtssaals, verzerrt und ohne jede Proportion. »Sieh deinen Vater an«, hatten sie gesagt. »Schau deinen Vater an, wenn du im Zeugenstand bist. Das ist wichtig.« Sie hatte es nicht über sich gebracht. Sie wollte ihn nicht sehen. Sie wollte die Dinge nicht sagen, die sie von ihr verlangten. Seine Anwältin hatte gesagt, sie sei alles, was er noch habe. Sie hatte ihn im Stich gelassen. Es wurde bereits hell, als sie über die Brücke zurück auf die Inseln fuhr. Sie würde zu Hause sein, bevor das Gericht überhaupt tagte. Sie hatte weder Carlotta noch Suzanne eine Nachricht geschickt, wollte sich nicht rechtfertigen müssen. Als sie sich dem Haus näherte, strahlte ihr das Licht auf der Veranda entgegen. Clover hatte es wohl brennen lassen, für alle Fälle. Ruby stieg die Treppe hinauf und öffnete die Küchentür. Adelaide, kaum zu sehen unter den Decken auf dem Sofa. Am liebsten hätte Ruby sie beide geweckt und ihnen gesagt, da bin ich. Ich bin wieder zu Hause und habe etwas Furchtbares getan. Ich habe Lucas verraten. Aber das hatten sie ja auch getan. Oben in ihrem Zimmer war die Matratze abgezogen. Die klaffenden Schnitte waren mit rosa Stickgarn wieder zusammengenäht worden, so wie man Wunden nähte. Adelaides sorgsame Handarbeit,
ihre akkuraten, gleichmäßigen Stiche. Eine neue Garnitur, Bettlaken und Bezüge lag gefaltet am Fußende des Bettes. Rubys Steppdecke lag auf einem Stuhl. Alles frisch gewaschen. Adelaide hatte sich Mühe gegeben, die fremden Hände aus dem Haus zu schrubben. Ruby legte sich aufs Bett. Ihre Mutter war tot, ihr Vater in Gewahrsam und sie selbst war offiziell erwachsen. Sie schlief. Als sie aufwachte und in die Küche hinunterging, sagte Clover nichts. Adelaide begrüßte sie. Dann sagte sie, sie werde für ein paar Tage wieder nach Hause gehen und Clover und Ruby etwas Raum lassen. Sie werde ihnen weiter Essen vorbeibringen, aber sie beide müssten dringend miteinander reden. Die Tage danach flossen ineinander. Schlafen, Verdrängen, Hausarbeit, Lethargie. Nach einer wahren Nachrichtenflut von Carlotta, die wissen wollte, wo Ruby steckte, schrieb Suzanne, »Dein Vater wird nicht auf Kaution freikommen.« Es war als Vorwurf gemeint, doch Ruby war erleichtert. Clover saß tagelang wie betäubt am Küchentisch oder lenkte sich mit den Fragen aus »Der Preis ist heiß« und »Glücksrad« ab. Und Ruby lag unterdessen zusammengerollt auf ihrem Bett, tief gefangen in einem Strudel schlimmster Gedanken. Sie hatte Lucas im Stich gelassen. Und auch ihre Mutter. Wenn ihre Mutter grün und blau gewesen war, dann musste sie, Ruby, das doch gesehen haben. Warum konnte sie sich nicht daran erinnern? Warum konnte sie sich nicht an ihre Mutter erinnern? Dann dieser Anruf von Nessa. Du warst ihre ganze Welt. Wir warten. Sie wollten, dass sie zur Beisetzung ihrer Mutter kam. Nachdem Ruby aufgelegt hatte, setzte sie sich auf die Treppe mit Blick zum See. An der Anlegestelle lag Lucas' Boot immer tiefer und tiefer im Wasser. Es sank. In den letzten Monaten hatte er es vernachlässigt, was ihm gar nicht ähnlich sah. Er war schon vor Clovers Schlaganfall nervös und abweisend gewesen. Er musste geahnt haben, dass alles zu zerfallen drohte. Und vielleicht hatte ein Teil von ihm ja bereits aufgegeben. Ruby holte die Leckpumpe aus dem Geräteschuppen und ging zum See hinunter. Lucas hatte ihr mindestens 100 Mal erklärt, dass die meisten Schiffe nicht auf offenem Wasser, sondern am Ufer sanken. Sie dachte sich, ich mache das jetzt für ihn. Vielleicht fühle ich mich dann ja etwas besser. Sonst gab es schließlich nichts mehr zu retten. Sie pumpte im Handbetrieb das Wasser aus dem Boot, holte den Hochdruckreiniger und putzte es. Dann säuberte sie den Hühnerstall, schaufelte die verkrusteten Schichten aus Kiefernstreu und Exkrementen heraus, schaffte mehrere Schubkarren voll auf den Komposthaufen. Sie versetzte das Freigehege und musste an den Tag denken, als sie die erste Sendung Küken mit der Post bekommen hatte, das zittrige Piepsen in dem Karton. Lucas, der das tote Küken entfernt hatte, sie vor der Begegnung mit dem Tod schützen wollte, der ihr gezeigt hatte, wie sie ihnen zu trinken geben, ihre Nasenlöcher reinigen sollte, sanft, ganz sanft. Konnte er wirklich ihre Mutter umgebracht haben? Sie, Ruby, für den Rest ihres Lebens ihrer Mutter beraubt haben? Sie legte die Eier in einen Korb und stellte ihn zu den leeren Schüsseln auf die unterste Treppenstufe. Dann duschte sie zum ersten Mal seit Philadelphia, wusch sich den Schlick ab und den Dreck aus dem Hühnerstall, all die Schmutzschichten aus der zurückliegenden Lebenswoche. Sie schrubbte immer fester, bis ihre ganze Haut rosig rau war. Sie hatte das Richtige getan. Das, was sie wollte, nicht das, was Lucas ihr befahl. Sie brauchte eine neue Haut. Sie zog frische Kleider an, bürstete sich die Haare, ging in die Küche hinunter und sagte zu Clover, »Jetzt bin ich bereit zum Reden.« Lucas rief mich an und bat mich, für ein langes Wochenende nach Philadelphia zu kommen und ihm mit dir zu helfen. Das war Anfang Februar 2004. Ich kannte dich noch gar nicht. Ich nahm den Zug und kam an einem Mittwoch an. Er sagte, ich soll mir ein Auto mieten, weil ich dich vielleicht zu deiner Spielgruppe bringen müsste. Die wäre zu weit weg zum Laufen. Er fuhr mich zu einer Autovermietung in New Jersey und dort mietete ich einen Wagen. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich hatte Bedenken, in der Großstadt zu fahren. Clover saß auf ihrem Platz am oberen Tischende, Ruby neben ihr. Clover sprach langsam und angestrengt, aber wieder sehr viel besser als in der ersten Zeit. Sie hatte abgenommen. Die Haut in ihrem Gesicht hing schlaff und faltig herab. Am Donnerstagabend sagte er, ich soll ihm mit dem Mietwagen nachfahren. Er müsse seinen Pickup stehen lassen, damit irgendwelche Waldarbeiter ihn mit Holz beladen konnten. Ich weiß nicht, wohin wir gefahren sind. Es war vielleicht eine Stunde weit weg. Ich war ganz darauf konzentriert, ihm zu folgen. Ich könnte dir nicht mal sagen, ob wir nach Norden, Süden, Osten oder Westen gefahren sind. Wir fuhren tief in den Wald hinein. Da hat er dann geparkt und mich im Mietwagen zurück in die Stadt gefahren. Clover machte eine Pause, um wieder zu Atem zu kommen. Du kamst am Freitagabend zu uns. Du warst unglaublich. Ein Plappermaul. Ein kleines Knallbonbon. Am Samstag waren wir zu dritt in irgendeinem Park, danach in einem Diner. Du warst da schon öfter gewesen und hast mir erklärt, was ich bestellen soll. Richtig rumkommandiert hast du mich. Am Sonntag blieb ich lange im Bett. Aufgestanden bin ich erst um 9, aber ich war vorher schon wach, mindestens eine Stunde. Da habe ich die Dusche gehört. Und weißt du, ich dachte, er war vielleicht angeln oder laufen oder sowas, weil ich vorher gehört hatte, wie er von draußen rein und die Treppe ins Bad hochgekommen ist. Clover hatte ihm sein Alibi gegeben. Sie hatte der Polizei gesagt, er sei die ganze Zeit im Haus gewesen. Das hatte sie auch Ruby erzählt. Ruby spürte einen Druck im Zwerchfell. Einen Moment lang wusste sie gar nicht, ob sie überhaupt wollte, dass Clover weiterredete. Am Abend haben wir uns dann verabschiedet, du und ich. Du hast mir die Hand gegeben, als wäre ich eine Fremde, die du gerade erst kennengelernt hast. Und das war ich ja wohl auch. Du solltest zurück zu deiner Mutter, aber eine halbe Stunde später warst du schon wieder da. Deine Mutter war nicht gekommen. Lucas hat so getan, als käme das ständig vor. Er hat es so dargestellt, als wäre Dina unzuverlässig. Ich bin am nächsten Morgen wieder nach Vermont gefahren. Lucas hat mir nie etwas erzählt. Kein Wort. Dann bekam ich einen Anruf von der Polizei. Ein Detective vom Philadelphia Police Department. Deine Mutter wurde vermisst und Lucas hatte ausgesagt, ich sei das ganze Wochenende bei ihm gewesen. Sie wollten wissen, ob Lucas am Sonntagmorgen das Haus verlassen hätte. Ich sagte nein. Ich sagte, ich wäre da und wach gewesen und dass er nicht fortgegangen ist. Sie haben mir erklärt, dass ich ihm damit ein Alibi gebe. Ich habe meine Aussage unterschrieben. Du hast gelogen. Ich wollte nicht glauben, dass er was mit so einer Sache zu tun hat. Das glaubte ich auch wirklich nicht. Außerdem war ich mir auch gar nicht sicher, woran ich mich noch erinnerte. Ich wollte nicht, dass er Ärger kriegt. Er hatte mir ja erzählt, deine Mutter würde ständig solche Sachen machen. Im Juni bist du hier eingezogen. Du warst 4,5. Lucas meinte, es wäre das Beste, wenn du keinen Kontakt zur Familie deiner Mutter mehr hast. Es wäre nur unnötig schmerzlich für dich, an sie erinnert zu werden. Er wollte dir einen Neuanfang ermöglichen. Die nächsten Sätze gingen Clover nur schwer über die Lippen. Sie saß da, sah Ruby an und ihre Unterlippe zitterte. Du hast geweint. Monatelang. Nachts hast du nach deiner Mutter gerufen. Ich konnte dich gar nicht trösten. Du hast nach Nessa gerufen, nach deinem Grandpa. Lucas wollte mir nicht erlauben, sie anzurufen, damit du wenigstens mit ihnen telefonieren kannst. Jedes Mal, wenn du nach deiner Mutter gefragt hast, haben wir das einfach ignoriert. Oder Lucas hat dir gesagt, du sollst damit aufhören. Ruby hatte das Kinn auf die Tischplatte gelegt, die Arme um den Kopf, wie um sich vor ihrer eigenen Geschichte zu schützen. Sie hatte sie also nicht einfach so vergessen. Clover hörte auf zu reden, vergrub das Gesicht in der gesunden Hand. Irgendwann hast du aufgehört, nach ihnen zu fragen. In dem Jahr, als du gerade auf die Middle School gekommen warst, tauchte dieser Detective aus Philadelphia hier auf, als Lucas bei der Arbeit war. Derselbe, der mich früher schon befragt hatte. Er war beim Morddezernat. Er sagte, er könnte mich entweder zur Befragung nach Philadelphia vorladen
oder ich sollte gleich hier vor Ort mit ihm reden. Deine Mutter war offiziell für tot erklärt worden. Und er glaubte, dass mein Sohn noch mehr darüber wusste. Ich habe wiederholt, was ich ihm schon gesagt hatte. Lucas wäre nicht aus dem Haus gegangen. Ich wüsste nichts. Er hat auch diese Begriffe verwendet. Kontaktverbot, Schutz vor Misshandlung. Aber ich wusste nicht so richtig, was er damit meint. Vielleicht wollte ich es auch gar nicht hören. Erst als du mir dann erzählt hast, was du in den Zeitungsartikeln gesehen hast. Häusliche Gewalt. Wieder musste Clover eine Pause machen. Vielleicht habe ich es auch die ganze Zeit gewusst. Der Mietwagen, der Pickup, dass er doch weg war. Ich hatte gelogen, einen Meineid geschworen. Ich hatte Ermittlungen behindert. Ich wusste, sie würden dich hier wegholen. Aber was hättest du denn ohne uns anfangen sollen? Der Detective hatte seine Visitenkarte an den Kühlschrank gehängt, mit dem Champlain-Magneten, falls mir doch noch was einfällt oder ich ihm sonst noch was sagen will. Er war noch keine 10 Minuten weg, da kam dein Vater reingestürmt. Zurück aus Montreal. Er hat mich ausgequetscht, was der Detective von mir wissen wollte, hat mich mehrmals wiederholen lassen, was ich geantwortet habe. Da wusste ich, dass er durch die Kameras alles sehen kann. Und ich musste daran denken, wie er meinen Briefkasten abgehackt hat. Hab mich erinnert, wie wütend er war. Clover räusperte sich. Da habe ich mein Testament gemacht. Und mit einem Anwalt darüber geredet, wie ich mir meine Lebensversicherung auszahlen lassen kann, um Geld für dich zurückzulegen. Ich wusste ja nicht, was kommt. Vor ungefähr einem Jahr habe ich es dann Adelaide erzählt. Sie hat mir die Berichte über den Fall beschafft. Wir waren uns beide ganz sicher. Und dann hat er dich geschlagen. Das war doch ein Unfall, warf Ruby ein. Es war ein Unfall, aber es war auch keiner, sagte Clover. Und ich konnte an nichts anderes mehr denken. Dass der Pickup an dem Sonntag wieder vor seinem Haus stand, mit leerer Ladefläche, ohne Holz. Und dann saß ich eines Morgens draußen, rauchte und schaute auf den See und fuhr im Kopf wieder hinter ihm die Straße entlang an dem Abend, wie schon 100.000 Male vorher. Aber diesmal sah ich plötzlich ein Schild. Ein Ortsschild. Laurel Wood Stausee. Das muss ich gesehen haben, kurz bevor wir auf den Holzfällerweg in den Wald abgebogen sind. Ruby hatte an einer Raststätte auf der Rückfahrt nach Vermont in der Zeitung davon gelesen. Die Leiche ihrer Mutter war in ihrem Wagen auf dem Grund eines Stausees gefunden worden. Und während sie Clover zuhörte, war auch sie sich sicher. Er hatte es getan. Die Visitenkarte, die der Detective mir gegeben hatte, die habe ich verbrannt, aber vorher habe ich mir die Telefonnummer auf einen Zettel geschrieben und versteckt. Den hast du mir ins Krankenhaus gebracht. Clover holte kurzatmig Luft. Sie war erschöpft. Und Ruby half ihr trotz allem in ihren Sessel im Wohnzimmer, wo sie sofort einschlief. Keine großen Anstrengungen, hatte die Ärztin gesagt. Aber Clover versuchte, endlich das Richtige zu tun. So wie Adelaide es gesagt hatte. An ihrer Wange klebten graue Haarsträhnen. Ihre Wolljacke war zugeknöpft bis zum Kinn. Die geschwollenen Finger, nur noch eine funktionierende Hand. Wie hatte sie das mit den Knöpfen überhaupt geschafft? Ruby sah zu, wie Clover ein- und ausatmete. Ihr ganzer Körper arbeitete. Jeder Atemzug wirkte, als hätte sie einen Betonblock auf der Brust. Clover hatte ihr die Wahrheit gesagt. Ruby stand auf und deckte sie zu. Sie saß am Fenster und zählte die Ortschaften. Lange lagen sie noch direkt am Ufer des Sees, dahinter in der Ferne die Fischerboote, die Umrisse der Landzungen vor dem blauen Wasser, die Buchten und ganz weit hinten die Green Mountains. Unsere Berge, wie Lucas immer gesagt hatte. Der Zug entfernte sich vom See, fuhr zurück in die Vergangenheit. Und Ruby sah, wie alles, was vor ihr lag, der vertraute See, das einzige Leben, das sie kannte, immer kleiner wurde. Hinter New York durchquerten sie einen Tunnel unter Wasser bis nach New Jersey. Newark, Princeton, Trenton. Und dann die 30th Street Station. Philadelphia. Sie war angekommen. Nessa hatte ihr gesagt, sie würden sich am Engel treffen. Den kannte Ruby schon aus den Filmen, die Natalie ihr gezeigt hatte. Der Engel der Auferstehung. Sie erinnerte sich, wie der kleine Amish-Junge in Der einzige Zeuge daran hochschaute. Ein großer Engel, weit über ihm, der einen Gefallenen in den Armen hielt. Als Ruby die Treppe vom Gleis hinaufkam und in die Haupthalle trat, hatte sie das Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein. Pendler wuselten um sie herum. Sie drehte sich einmal um sich selbst. Dann ging sie ihnen entgegen. Zum anderen Ende der Halle, wo sich die Flügel des Engels erhoben.